willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft – Forschung ohne Kittel. Mein Name ist Helena Drängs, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In dieser Folge wollen wir uns mit unserer transdisziplinären Arbeit im Reallabor beschäftigen und der Frage, wie wir offener und inklusiver sein können. Mit unserem Reallabor Quartier Zukunft und seinen vielen Projekten und Experimenten möchten wir nachhaltige Entwicklung in Karlsruhe voranbringen und dabei ein Bindeglied zwischen Wissenschaft und Gesellschaft sein. Unser Ziel ist es, möglichst viele Personen auf beiden Seiten einzubeziehen, um gemeinsam an der nachhaltigen Gesellschaft von morgen zu arbeiten. Wir wollen ein Ort sein, an dem alle mitmachen und sich einbringen können. Damit wir dieses große Ziel auch erreichen, ist es wichtig, möglichst viele Menschen einzubinden. Wir fragen uns daher immer wieder, wie können wir die breite Bevölkerung mit unseren Themen erreichen? Also auch Leute, die nicht bereits in nachhaltigkeitsaffinen Gruppen unterwegs sind oder von traditionellen Partizipationsformaten nicht angesprochen werden oder daran einfach nicht teilnehmen können. Damit das klappt, muss die Reallaborarbeit inklusiver gestaltet werden. Wie das funktionieren kann und welche Formate sich dafür eignen, untersucht unser Projekt Dual Mode Participation, das wir euch heute vorstellen wollen. Hier arbeiten wir an verschiedenen Formaten, die unterschiedliche Personengruppen ansprechen sollen. Vor allem seit Corona sind das sowohl analoge als auch digitale Formate geworden. Wir fragen uns, wie können Reallabore mehr Menschen erreichen und inklusiver werden? Und wie können digitale und analoge Möglichkeiten dabei helfen? Was haben wir aus der Corona-Zeit dazu gelernt? Bevor wir uns das Projekt näher anschauen, hat Paula einiges Wissenswertes rund um das Thema Inklusion für euch zusammengetragen.
Was bedeutet Inklusion? Meistens hört man den Begriff der Inklusion im Zusammenhang mit Menschen mit Behinderung. Er bedeutet, dass alle Menschen dazugehören. Dabei sind aber nicht nur Menschen mit Behinderung gemeint, sondern jeder Mensch soll akzeptiert werden, dass er gleichberechtigt und selbstbestimmt am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. Kein Mensch wird exkludiert, also ausgeschlossen, unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Herkunft, Alter, Religion und Klasse. Laut Bundeszentrale für politische Bildung bedeutet Inklusion eine Überwindung illegitimer sozialer Spaltung. Inklusion ist auch in der UN-Menschenrechtskonvention verankert und zählt somit als ein internationales Menschenrecht. Im Kontext der Reallabore verwenden wir ganz gerne den Begriff der Inklusivität. Dabei geht es um die inklusive Gestaltung von Reallaboren, also die konkrete Umsetzung von inklusiven Maßnahmen. Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, dass alle Menschen ermutigt werden, die Kompetenz erwerben und die Freiheit realisieren können, sich einzumischen und die Zukunft mitzugestalten. Die Menschen sollen so einbezogen werden, dass sowohl der Prozess als auch das Ergebnis inklusiv sind und viele Bedarfe, Perspektiven und Wünsche integriert werden. Warum ist der Begriff der Inklusivität so wichtig für die Reallaborforschung? Reallabore sind Testräume, in denen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft gemeinsam an zukunftsfähigen Lösungen arbeiten. Insbesondere der Einbezug der Zivilgesellschaft spielt dabei eine wichtige Rolle. Auf partizipative und kooperative Weise stellen Meinungen, Erfahrungen und Perspektiven der Menschen den Nährboden transformativer Forschung dar. Und wenn diese Basis nicht inklusiv gestaltet ist, also für alle Menschen zugänglich und verständlich ist, dann kann ein gesamtgesellschaftlicher Wandel kaum funktionieren. Aus diesem Grund müssen Reallabore zwangsläufig inklusiv gestaltet sein, um langfristig Erfolg zu haben.
Nun wissen wir schon ein bisschen mehr, was sich hinter dem Begriff Inklusion und Inklusivität versteckt. Uns interessiert natürlich auch, was ihr darunter versteht und wie ihr Inklusion beschreiben würdet.
Inklusivität bedeutet für mich, Bedingungen zu schaffen, um möglichst vielen und verschiedenen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu etwas zu gewährleisten. Und Inklusivität impliziert auch, dass entsprechende Personen mit unterschiedlichen Bedürfnissen in die Planung von etwa Projekten oder Einrichtungen mit einbezogen werden.
Inklusion ist für mich ein Prozess, in dem die Welt sich ein Stück weit öffnet und alle wahrgenommen und gesehen werden, so wie sie sind. Und dass es niedrigschwellige Barrieren bzw. keine Barrieren mehr gibt und dass alle ein Teil eines Wirs sein können. Das ist mein Traum.
Inklusivität bedeutet für mich, dass alle Menschen am öffentlichen Leben teilhaben können.
Inklusivität bedeutet für mich, Barrieren abzubauen, damit auch Gruppen teilhaben können, die vorher ausgeschlossen waren. Aber die Strukturen werden dadurch nicht verändert. Also das hat nichts mit radikalem Wandel zu tun, Es werden mehr Leute zur Party eingeladen, aber die Party selbst ist immer noch von und für privilegierte Gruppen. Deswegen finde ich, muss hinterfragt werden, wer von wem, in welchem Umfang und welchen Bereichen inkludiert wird.
Mit diesen interessanten Eindrücken im Gepäck werfen wir nun einen Blick darauf, wie das Thema in unserem Projekt Dual Mode Participation konkret angegangen und umgesetzt wird. Unsere Kollegin Pia leitet das Projekt. Franziska hat sie zum Interview getroffen.
Ja, hallo, ich bin Pia Labornier. Ich bin Soziologin und arbeite im Karlsruher Transformationszentrum am KIT. Meine Themenschwerpunkte hier sind nachhaltige Stadtentwicklung, relativ breit, aber mit einem Schwerpunkt auf der Beteiligung, auf Fragen, wie wir gemeinsam die Stadt nachhaltiger gestalten können.
Und wie kommst du jetzt zu DUPA und was ist das Projekt genau?
Hintergrund des Projekts ist die Corona-Krise. Durch die Maßnahmen von Social Distancing wurden traditionelle Beteiligungsmethoden stark eingeschränkt oder sogar unmöglich gemacht. Aber gleichzeitig hat sich auch ein Möglichkeitsfenster eröffnet. Es sind viele neue Ansätze entstanden und im Projekt geht es jetzt darum zu beobachten, was sich in dieser Zeit entwickelt hat und was wir daraus lernen können. Wir schauen dabei vor allem darauf, wie diese neuen, insbesondere digitalen Methoden, dabei helfen können, Reallabore und Reallaborexperimente inklusiver zu gestalten.
Und seit wann gibt es das Projekt?
Das Projekt gibt es seit Sommer 2021 und wird von der Volkswagen Stiftung gefördert im Rahmen eines großen Corona-Forschungsprogramms.
Okay. Genau, heute reden wir ja schwerpunktmäßig über Inklusivität. Was bedeutet denn überhaupt Inklusion im Reallabor-Kontext?
Ja, bei uns bedeutet es, die Menschen so einzubeziehen und im Prozess mitzunehmen, dass sowohl der Prozess als auch das Ergebnis inklusiv sind und dass viele Bedarfe, Perspektiven und Wünsche integriert werden. Inklusivität von Reallaboren ist wichtig, um möglichst vielen Menschen eine Beteiligung zu ermöglichen, aber sie ist auch für die Qualität der Ergebnisse natürlich wichtig, da sie die Voraussetzung dafür ist, dass unterschiedliche Sichtweisen, Ideen, Wissen und Bedarfe berücksichtigt werden.
Und wie kann dann Inklusion umgesetzt werden?
Es geht zum einen um die inklusive Gestaltung des Prozesses, also eine Diversität der Teilnehmenden zu ermöglichen, zu erreichen. Zum anderen dann auch um die Qualität der Ergebnisse, also dass bei den Ergebnissen dann unterschiedliche Voraussetzungen, Bedarfe einbezogen werden. Und um das zu erreichen, ist eben vieles zu bedenken, was Methoden angeht, was die Prozessgestaltung angeht. Aber auch grundsätzlich die Frage, wer wie dabei sein können sollte und wie diese Menschen spezifisch angesprochen werden können. Und dabei ist eben wichtig, dass man einen guten Methodenmix gestaltet und unterschiedliche Menschen unterschiedlich anspricht.
Und nochmal zum Projekt dann. Also was leistet dann DUPA im Kontext der Inklusion?
DUPA beobachtet eben, was in dieser Zeit entstanden ist, auch gerade Ansätze, die noch nicht so ausgereift sind, aber also neue Ideen, neu entstanden ist und wie diese neuen Methoden gut miteinander verbunden werden können oder auch wie damit Menschen mit einbezogen werden können, die vorher vielleicht eher ausgeschlossen waren, die man nicht erreicht hat. Aber natürlich auch die Kehrseite, also es können auch Menschen ausgeschlossen werden, also gerade wenn man an digitale Methoden denkt, mit denen auch nicht jeder zu erreichen ist. Also DUPA beobachtet, DUPA eröffnet auch ein Forum, in dem solche Erfahrungen diskutiert werden können. Also wir machen zum einen Workshops, wo wir genau zu solchen Fragen mit unterschiedlichen Menschen, Akteuren, die im Reallaborbereich tätig sind, darüber sprechen. Dann haben wir einen Blog, bauen wir auf, innerhalb der Netzwerkseite der Reallabore, unser Möglichkeitsfenster, in dem wir ja diesen Austausch anregen wollen, in dem Menschen, die mit Reallaborexperimenten oder in Reallaboren arbeiten, ihre Erfahrungen auch schildern können und andere sich Inspiration holen können. Außerdem schauen wir zum Beispiel spezifische Formate und Methoden auch genauer an. Zum Beispiel partizipatives Mapping haben wir uns angeschaut und auch getestet.
Was ist das partizipative Mapping?
Beim partizipativen Mapping geht es darum, man hat eine Karte, man hat Fragen und man kann online, zum Beispiel in unserem Fall haben wir zu Umgang mit Hitze gearbeitet, man kann dann zum Beispiel besonders hitzebetroffene Orte in der Stadt markieren in dieser Karte und kann einen Kommentar geben, also zum Beispiel Vorschläge machen, was man dort machen könnte, um besser mit der Hitze umzugehen. Also es ist so ein, man kann sehr vielfältig einsetzen, um Menschen bei einer Kartierung von Wissen, von Bedarfen mit einzubeziehen.
Okay. Und also das ist ja jetzt schon ein Beitrag, den es auf dem Blog gibt, wie ich das jetzt verstanden habe. Und genau, das Projekt läuft ja auch schon über ein Jahr. Welche anderen Ergebnisse konnten bisher dann erarbeitet werden?
Ja, zu dem PPGIS hatten wir auch einen Artikel geschrieben, auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung. Dann haben wir eben die Workshops als Ergebnisse. Also es war auch wirklich mit recht unterschiedlichen Kontexten, mit unterschiedlichen Menschen. Und dann eben den Blog, auf dem man schon einiges auch nachlesen kann.
Und genau, mehr zu dem Blog. Was ist denn das Ziel von dem Blog?
Das Ziel von dem Blog ist es, eine Art Methodenhandbuch zu bilden, aber eben von nicht so etablierten Methoden. Methoden, die eher noch in der Entwicklung sind. Und die Möglichkeit zu bieten, niederschwellig seine eigenen Erfahrungen oder schönen Ansätze, die man entwickelt hat, anderen ja, weiterzugeben.
Und genau, wer trägt denn dabei, also bei dem Blog?
Bei dem Blog können alle beitragen, die in Reallaboren mit Reallaborexperimenten arbeiten. Auch wenn man sich dort engagiert und vielleicht denkt, das hat mir sehr gut gefallen, wie diesem Reallabor man einbezogen wurde, kann man sich auch gern beteiligen. Ja, es geht wirklich so um gegenseitige Inspiration und Weitergabe von Erfahrungen und Wissen.
Und wie seid ihr zu dem Namen gekommen?
Das Möglichkeitsfenster kam eben durch diese Feststellung, dass diese Umstände während der Pandemie nicht nur eine schwierige Zeit waren, sondern eben auch ein, auf Englisch ist eigentlich der Fachbegriff Window of Opportunity, der in der Transition-Literatur viel benutzt wird, dass sich eben auch neue Möglichkeiten eröffnet haben, so ein Fenster, dass man ins Nachdenken gekommen ist, hinterfragt hat.
Na, ja, voll cool. Und genau, was ist denn jetzt so als Ausblick? Was passiert denn noch in dem Projekt DUPA oder mit dem Blog?
Ja, der Blog soll natürlich verstetigt werden. Da wollen wir auch noch mehr, also das auf die Schultern von mehr Menschen legen, vor allem jetzt in dem Reallabor-Netzwerk. Da kann man sich auch weiter beteiligen. Wir freuen uns sehr über Beiträge und soll weiter ein Forum bieten, um sich auszutauschen. Dann haben wir noch zwei Workshops geplant. Der eine wird wahrscheinlich so spezifisch eher schauen auf hybride Formate, wie man gut vereinbaren kann, dass manche Menschen einfach, also vieles geht besser, wenn man persönlich in einem Raum sitzt, zusammenarbeitet, aber wie kann man trotzdem Menschen dann da gut mit einbinden, die eben nicht zu diesen persönlichen Treffen kommen können oder wollen. Dass man das einfach gut kombiniert, da nochmal genauer drauf zu schauen. Und der andere Workshop ist geplant zu diversitätssensiblen Workshop-Formaten.
Vielen Dank, liebe Pia, für den kleinen Einblick. Wie wir gerade gehört haben, ist der Blog Möglichkeitsfenster das Herzstück des Projekts. Paula hat sich diesen für uns mal genauer angeschaut.
Neben dem Quartier Zukunft in Karlsruhe gibt es ja noch weitere Reallabore in Deutschland. Um in Kontakt mit allen Reallaboren treten zu können, wurde das Netzwerk Reallabore der Nachhaltigkeit in Zusammenarbeit mit dem Wuppertal-Institut, der Leuphana-Universität, EcoNet und dem KIT ins Leben gerufen. Dabei entstand eine Website mit einer Übersicht zu Reallaboren in Deutschland und Neuigkeiten und Informationen rund um das Thema. Seit September 2022 ist darin unser Blog mit dem Namen Möglichkeitsfenster eingebettet. Die Blogbeiträge berichten von Reallaboren aus verschiedenen Städten wie Dresden, Wien, Berlin und Darmstadt. Es gibt dabei verschiedene Formate, wie beispielsweise eine 5-Fragen-An-Rubrik, in der wir Interviews mit verschiedenen WissenschaftlerInnen und PraxispartnerInnen aus Reallaboren führen. Eine weitere Rubrik beschäftigt sich mit Wissen und Informationen zu Methoden und Theorie, unter anderem zu den Themen Partizipation und Inklusivität. Aber vor allem wollen wir Einblicke in verschiedene Reallabore und Methoden geben, um Inspiration zu bieten, wie zukünftige Reallabore so divers und inklusiv wie möglich gestaltet werden können. Zudem soll der Blog als Forum für Austausch und Reflexion über Partizipationsmethoden und Formate der Reallaborarbeit zur Verfügung stehen.
Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wer schreibt denn da genau und wie kommen die verschiedenen Themen und Ideen zustande? Um das Ganze etwas anschaulicher zu machen, hat Franziska mit einem unserer Autoren gesprochen. Mert König, der Philosophie und Technik an der TU Darmstadt studiert und während eines Praktikums an unserem Institut, dem ITAS, einen Beitrag für das Möglichkeitsfenster verfasst hat.
Hey Mert, du hast ja voll einen spannenden Artikel zum Thema Gender-Inklusivität in Reallaboren geschrieben. Kannst du uns beschreiben, wie es zu der Idee des Blogbeitrags kam?
Ja klar, Franzi. Also, das hat angefangen, ich habe ein Praktikum am ITAS gemacht, und zwar vom Juni bis Oktober 2022. Und direkt zu meinem Beginn des Praktikums hat die Reallabortagung Nachhaltig wirken, Reallabore in der Transformation stattgefunden. Und da waren schon spannende Vorträge von WissenschaftlerInnen aus der Community, die sich explizit mit marginalisierten Gruppen in Reallaboren beschäftigt haben. Darüber bin ich dann irgendwie so auf das Thema aufmerksam geworden und habe das ein bisschen reflektiert während meines Praktikums, was ich da so beobachten konnte. Ja, meine Erkenntnisse und Beobachtungen daraus habe ich so ein bisschen zusammengefasst in dem Blog.
Und vor welchen Herausforderungen stehen Reallabore in Bezug auf Gender-Inklusivität?
Ja, das ist gar nicht so eine einfache Frage, weil ich glaube, da gibt es viele, viele Baustellen oder Ansatzpunkte, die man reflektieren kann. Aber ich denke, grundsätzlich kann man reflektieren oder sich die Frage stellen, Reallabore sollen ja irgendwie ein Raum sein, der viele Menschen oder am besten alle Menschen irgendwie willkommen heißt und dass alle Menschen da mitarbeiten und mitwirken können. Die Herausforderung, vor denen Reallabore stehen, ist eben diesen Raum eben sicher und einladend für alle Menschen zu machen. Und das ist gar nicht mal so einfach, wie sich es jetzt anhört. Denn gerade Personen aus marginalisierten Gruppen machen eben oft Diskriminierungserfahrungen und davor sind sie eben auch nicht gefeit in Reallaboren. Deswegen sollte man eben reflektieren, welche Machtmechanismen in Reallaboren unter Umständen zum Tragen kommen und wie man die eben auffangen oder umgehen kann, beziehungsweise denen entgegenwirken kann. Genauso ist es eben in Bezug auf Geschlecht auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person bin, die nicht binär ist und ich gehe in einen Partizipationsraum und ich finde da keine passende Toilette für mich oder ich werde irgendwie nicht mit der korrekten Anrede oder den korrekten Pronomen für mich angesprochen, dann werde ich mich sicher irgendwie nicht so wohl fühlen und habe vielleicht auch keine Lust mehr, dorthin zu gehen. Und genau das wollen wir ja vermeiden, dass sich eben alle wohlfühlen und da gerne hingehen. Das wäre jetzt zum Beispiel einfach ein ganz alltägliches Problem oder Beispiel, wo sich eben eine Person irgendwie ausgeschlossen oder nicht wohlfühlen könnte. Und darauf muss man eben achten. Und deswegen brauchen wir da einfach mehr Sensibilität und auch einfach Aufklärung über diese Themen.
Und was für Lösungen schlägst du vor für mehr Geschlechterinklusion in Partizipationsräumen?
Also eine Lösung habe ich ja schon, glaube ich, gerade ein bisschen angeteasert. Also Wissen ist da einfach, glaube ich, der Schlüssel. Also wir brauchen einfach mehr Sensibilisierung gerade für die Forschenden, die eben solche Partizipationsräume gestalten. Aber was auch wichtig ist, ist, dass es irgendwie ein festes Ansprechteam oder eine Ansprechperson gibt, an die man sich wenden kann, falls irgendwelche Probleme eben auftreten oder Vorfälle es gegeben hat, dass man sich da einfach dran wenden kann und Unterstützung erhält und man das eben auch diskutieren kann und irgendwie auch eine Strategie oder einen Plan entwickeln kann, wie man eben Gleichstellungsthemen voranbringen kann. Ich denke, das ist wichtig und wünschenswert wäre es natürlich auch noch, wenn Geschlechterverhältnisse oder eben Ungerechtigkeiten speziell als Forschungsgegenstand eben auch in den Blick genommen werden und hinsichtlich der Nachhaltigkeit, die ja auch Gleichstellung der Geschlechter impliziert. Also wäre das natürlich auch ein Anliegen von Reallaboren, dahingehend eine Transformation zu entfachen.
Wie war denn die Zusammenarbeit für dich mit uns?
Also die Zusammenarbeit war für mich total entspannt und angenehm, weil seid einfach auf mich zugekommen und habt gefragt, ob ich eben bereit wäre, so einen Blog-Eintrag zu schreiben. Und dann meinte ich so, ja klar, mache ich gerne. Und ihr habt den auch ganz lieb entgegengenommen, mir tolles Feedback gegeben. Das hat mich umso mehr gefreut, dass meine Arbeit da auch irgendwie gewertschätzt wurde. Und ich bin immer froh, wenn ich auch ein bisschen mein Wissen teilen kann und ein bisschen aufklären kann und das dann auch gewertschätzt wird. Genau deswegen war das eine schöne Erfahrung für mich.
Super, vielen herzlichen Dank, Mert.
Nun habt ihr schon einiges über das Projekt Dual Mode Participation erfahren und wie wir versuchen wollen, die Reallaborarbeit offener und diverser zu gestalten. Wenn ihr manches genauer wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Den Blogmöglichkeitsfenster findet ihr auf der Website der Reallabore der Nachhaltigkeit, die wir euch in den Shownotes verlinkt haben. Kleiner Hinweis, der Webauftritt des Reallabor-Netzwerks wird aktuell überarbeitet und erscheint bald in neuem Glanz. Stefanie Tannenberger hat sich in ihrer Masterarbeit mit Indikatoren für inklusive Reallabore auseinandergesetzt und mit uns zusammen ein Video zu dem Thema erstellt. Dieses könnt ihr auf YouTube finden. Wir haben es euch auch in den Shownotes verlinkt. Gerne könnt ihr euch auch auf der Quartier Zukunft Website schlau machen, um zu sehen, was konkret Reallabore machen und falls ihr Lust habt, wie ihr euch einbringen könnt. Falls ihr nicht in der Nähe von Karlsruhe wohnt, schaut auch auf der Reallabor-Netzwerkseite vorbei. Dort gibt es eine interaktive Karte, auf der alle Reallabore in Deutschland aufgelistet sind. Mehr Infos zum Thema Inklusivität könnt ihr auf der Internetseite der Bundeszentrale für politische Bildung finden oder auf dem Blog Möglichkeitsfenster. Beides haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft – Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Franziska Wagner, Paula Glöckler und Helena Trenks beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Trenks und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal.